NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Kirsten Westhus und diesen Themen. Was bringt ein Islamgesetz? Erfahrungen aus Österreich und Frankreich. Mehr Raumwagen, muslimische Frauen in ihren Moscheen. Sinnbild und Projektionsfläche, theologische Fragen zum Lamm Gottes und Entwicklungshemmnis Gewalt. Gemeindealltag in einem armen Viertel von Guatemala-Stadt. Brauchen wir einen Islam nach deutschem Gesetz? Der CDU-Politiker Jens Spahn hat vor ein paar Tagen diese Debatte angestoßen und eine gesetzliche Regelung gefordert, die unter anderem die Finanzierung muslimischer Organisationen aus dem Ausland verbieten soll. Auch innerhalb seiner Partei ist dieses sogenannte Islamgesetz umstritten. Regeln für einzelne Religionen zu machen, sei schwierig, sagte CDU-Generalsekretär Tauber. Dass es geht, zeigt das Beispiel Österreich, wo es bereits seit 1912 ein Islamgesetz gibt. Dass es aber auch anders gehen könnte, zeigt der Blick in ein anderes Nachbarland, Frankreich. Dort soll eine politisch unabhängige Stiftung dafür sorgen, dass die Muslime stärker in die französische Gesellschaft integriert werden. Im Vorstand der Fondation de l'Islam de France sitzt auch der muslimische Philosoph Khaled Bensheikh. Auf Einladung der Katholischen Akademie war er zu Gast in Hamburg und Jan Ehlert hat mit ihm gesprochen.
Der Angriff auf Charlie Hebdo im Januar 2015, die Anschläge von Paris im November 2015, das Attentat von Nizza im Juli 2016. Kein anderes europäisches Land wurde so oft Ziel des islamistischen Terrors wie Frankreich. Der französische Philosoph Khaled Bensheikh, einer der führenden muslimischen Intellektuellen in Frankreich, sieht daher dringenden Handlungsbedarf auf Seiten der Muslime.
Man kann auf islamischer Seite nicht sagen, das habe nichts mit dem Islam zu tun. Der Islam sei eine Religion des Friedens. Das reicht nicht. Das ist intellektuell nicht akzeptabel. Bei den Nichtmuslimen gibt es eine große Angst gegenüber dem Islam. Und das ist ein ernsthaftes Problem.
Bensheikh will sich daher einsetzen für einen französischen Islam und für mehr Akzeptanz der Muslime in der französischen Gesellschaft. Und zwar mit einer Stiftung, der Fondation de l'Islam. Die Idee dazu stammt vom französischen Premierminister Bernard Cazeneuve. 1,4 Millionen Euro sind für die Stiftung vorgesehen. Sie soll Sozialprojekte fördern, Jugendliche beraten und begleiten und das Ansehen der islamischen Kultur stärken. Aber geht es nach Khaled Bensheikh, dann könnte noch mehr geschehen.
On attend l'émanation d'une autre association qui, elle, aura organisé.
Wir erhoffen uns eine weitere Organisation, die das religiöse Leben der Muslime in Frankreich regelt. Den Bau von Moscheen, die Ausbildung von Imamen, eine Transparenz der Finanzen, damit das islamische Leben in Frankreich ganz einfach alltäglich wird und sich angleicht.
Tout simplement banalisé, à défaut d'être harmonisé.
Ganz ähnliche Pläne also, wie sie einige CDU-Abgeordnete auch in Deutschland fordern, in Form eines Islamgesetzes und wie es in Österreich bereits geregelt ist. Das alte Islamgesetz von 1912 wurde modernisiert. Künftig dürfen dort keine Imame mehr predigen, die von anderen Staaten bezahlt werden, sagte Österreichs Außenminister Sebastian Kurz.
Wir haben in Österreich eine Trennung von Staat und Religion. Es wäre nicht möglich, dass die Angela Merkel einen Pastor oder eine Pastorin anstellt, nach Österreich schickt und hier bezahlt. Und insofern ist es auch legitim, dass wir sagen, wir wollen keine Imame, die Angestellte anderer Regierungen aus dem Ausland sind, die hier in Österreich predigen und tätig sind.
Das ist in Frankreich nicht so einfach. Die Verfassung verbietet hier stärker als in Österreich politische Eingriffe in das religiöse Leben der französischen Bürger. Dennoch müsse es eine stärkere Kontrolle der Imame geben, fordert auch Bensheikh. Bislang könne sich jeder, der wolle, zum Imam erklären, sagt er und zitiert ein Beispiel aus Brest in der Bretagne. Dort hatte ein Imam gepredigt, dass Jugendliche, die Musik hören, sich in Affen und Schweine verwandeln würden. Mit der Fondation de l'Islam will Bensheikh daher vor allem das eigenständige Denken bei jungen Muslimen fördern, damit sie nicht alles glauben, was sie in der Moschee hören.
Des peuples musulmans sont outrageusement ignorants. Et leur ignorance est complexe. Ils ne savent pas.
Viele Muslime sind auf erschreckende Weise unwissend. Sie wissen nicht einmal, was sie nicht wissen. Und das ist furchtbar. Sie sind eingesperrt in eine religiöse Welt, in der es keine unabhängige Kritik gibt. Wir müssen junge Muslime ermutigen, selbst zu denken. Man muss solche Dinge hinterfragen und nicht in Panik geraten, wenn sie ins Zweifeln kommen.
Eine islamische Aufklärung also, das ist es, was sich Ben Sheikh erhofft. Eine Reform von innen, ohne äußeren Zwang. Und wo, meint er, könne das besser geschehen als in Europa?
Europa ist ein Ort der Freiheit. Es muss daher auch ein Ort sein, in dem eine Religion so ausgeübt werden kann, dass sie den Anforderungen einer modernen Gesellschaft entspricht. Und das geschieht ja schon. In Paris üben Muslime ihren Islam anders aus als in Sanaa in Jemen. Und die Aufklärung muss hier stattfinden, weil es hier die Möglichkeit gibt, zu hinterfragen. Wenn man diese Möglichkeit hat und nicht nutzt, dann wird man zum Komplizen derjenigen, die diese Freiheit bestreiten. Also ist das kritische Hinterfragen eine Bürgerpflicht, die wir nutzen sollten.
Mit dem muslimischen Philosophen Khaled Ben Sheikh sprach Jan Ehlert. Eine weitere wichtige Errungenschaft der europäischen Aufklärung ist die Gleichberechtigung der Geschlechter. Sie ist allerdings im religiösen Bereich noch nicht überall angekommen. Die erste evangelische Bischöfin in Deutschland wurde vor erst 25 Jahren gewählt. Und in der katholischen Kirche gibt es bis heute keine Frau im Priester- oder Bischofsamt. Doch mittlerweile sind zumindest Messdienerinnen, Lektorinnen oder Kommunionhelferinnen selbstverständlich. Und auch die Sitzordnung in der Kirche, streng nach Geschlechtern getrennt, ist seit Jahrzehnten passé. Die Eroberung von Räumen und Freiräumen für Frauen. Das ist ein Prozess, den muslimische Frauen in Deutschland jetzt langsam beginnen. Welche Möglichkeiten haben Frauen, das Leben in der muslimischen Gemeinschaft mitzugestalten? Darum ging es in dieser Woche auf einer internationalen Tagung in der Evangelischen Akademie in Loccum, die Ita Niehaus besucht hat.
Ist das eure Moschee?
Ja.
Wow. Rund 25 Musliminnen sitzen zusammen, tauschen sich aus über die Rolle der Frauen in Moscheen. Die Begeisterung ist groß, als sie ein Foto der Moschee im bayerischen Penzberg sehen. Ein modernes, repräsentatives Gebäude mit einer Empore für die Frauen im Gebetsraum. Eine Moschee, in der Frauen sich willkommen fühlen. Bisher eher die Ausnahme.
Noch ist es eine männerdominierte Gesellschaft in den Moscheen. Und die Frauen, die haben dann zwar ihre eigenen Räume, aber beim Freitagsgebet. Mittlerweile sind die Moscheen nicht so groß, dass sie alle aufnehmen können. Da ist einfach kein Platz für sie.
Denn für Frauen sei es keine religiöse Pflicht, in der Moschee zu beten, sagt Halime Cenkes, die Vorsitzende des DİTİB-Landesfrauenverbandes Niedersachsen und Bremen. In vielen Moscheen gibt es zwar Frauenräume, aber sie sind oft kleiner, abgetrennt durch eine Wand oder einen Vorhang. Manchmal sind sie auch lieblos eingerichtet. Musliminnen werden zu Bürgern zweiter Klasse, sobald sie eine Moschee betreten, kritisiert die amerikanische Aktivistin Hind Maki. Und das sei ein weltweites Problem. Die Muslimin hat einen Blog in den sozialen Medien gestartet. Side Entrance, auf Deutsch Seiteneingang.
Du hast das Gefühl, du bist nicht Teil des Glaubens. Denn wir nennen den Gebetsraum ein Haus Gottes. Und wenn dieses Haus Gottes keinen Platz für Frauen hat, dann ist auch im Glauben kein Platz für Frauen.
Vor 20 Jahren betete auch die unabhängige islamische Gemeinde Penzberg noch in einer Hinterhofmoschee. Die Frauen konnten den Imam nur hinter einem Vorhang hören und nicht sehen. Bis zu dem Tag, an dem Imam Benjamin Idris den entscheidenden ersten Schritt wagte. Einen ganz bewussten Bruch mit der patriarchalischen Tradition. Er bat die Frauen, den Vorhang zu öffnen. Es gab auch Widerstände, erinnert sich Nemina Idris, die Ehefrau des Imams und Bildungs- und Sozialreferentin in der Gemeinde. Was also tun, damit die Bedürfnisse von Frauen in den Moscheen künftig besser berücksichtigt werden?
Sicherlich, diese Debatten gibt es auch an den Familientischen. Wann sie in den Moscheen ankommen, das ist die Frage.
Veränderung oder Neues, das macht einem auch erstmal Angst. Und man möchte dann auch schon ein bisschen den Raum behalten und sagen, ab hier ist meine Grenze. Das ist alles noch im so ein Lernprozess und Aufbauprozess.
Nur wenig dringt bisher davon nach außen. Das Misstrauen gegenüber den Medien ist groß, ebenso die Sorge, missverstanden zu werden. Wichtig sei nun vor allem, noch mehr Gemeindemitglieder dafür zu sensibilisieren.
Wir versuchen, die Frauen auch in dem zu stärken und zu sagen, das ist jetzt unser Terrain, unser Raum und den verteidigen wir auch.
Immer mehr Frauen übernehmen Verantwortung in den Gemeinden. Neue Moscheen werden gebaut mit mehr Raum für Frauen und Kinder. Doch es ist noch ein langer Weg, bis Musliminnen sich in den Moscheen auch wirklich zu Hause fühlen. In wenigen Wochen eröffnet die muslimische Frauenrechnerin Seyran Atesh eine liberale Gemeinde in Berlin. Frauen und Männer können dort gleichberechtigt in einem Raum beten. Ein Imam und eine Imamin werden gemeinsam am Eröffnungstag durch das Freitagsgebet führen. Ein Modell für die Zukunft? Die Meinungen gehen da weit auseinander.
Theologen können genauso viel, aber die müssen ja auch nicht unbedingt vor den Männern dann beten oder die Bewegung machen und auch Predigten halten. Bei Veranstaltungen und so ist es ja was anderes, als wenn sie dann einen Koran rezitieren oder unbedingt ein Bittgebet sprechen.
Die Vielfalt ist von Gott gewollt. Die Menschen sind unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Bedürfnisse und von daher ist das absolut okay für mich.
Ita Niehaus berichtete. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft in Blickpunkt Diesseits auf NDR Info.
Die katholischen Bischöfe in Deutschland diskutieren weiter über die Frage, ob und wie man konfessionsverschiedenen Ehepaaren die gemeinsame Teilnahme an der Kommunion ermöglichen kann. Der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, widersprach Medienberichten, nach denen bereits ein abschließendes Papier dazu vorliege, dem aber 7 der 27 Diözesanbischöfe noch nicht zugestimmt hätten. Die Bischofskonferenz diskutiere über die Frage, ohne dass derzeit irgendein Ergebnis feststehe, so Kopp. Zum Abschluss der Bischofsvollversammlung im März in Bergisch Gladbach hatte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, von einer ersten Aussprache der Bischöfe berichtet. Es gehe bei diesem Thema um eine dringende pastorale Aufgabe. Eine konkrete Lösung für die Praxis gebe es noch nicht, aber man sei auf einem guten Weg, so der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Mehrere hundert Menschen werden am Karfreitag zum Kreuzweg durch die Lübecker Altstadt erwartet. Der Kreuzweg ist eine gemeinsame Veranstaltung von Erzbistum und Nordkirche sowie den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des ökumenischen Reformationsgedenkens 2017. Das Motto lautet in diesem Jahr: Was ist Wahrheit? Die Ansprachen an 5 Stationen halten, neben anderen, die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs, der katholische Erzbischof Stefan Heese und der frühere Ministerpräsident Björn Engholm. Der Kreuzweg beginnt um 10 Uhr in der St. Jakobikirche. Insgesamt 17 verschiedene christliche Kirchen und Gemeinschaften haben dazu aufgerufen, konfessionsübergreifend Ostern zu feiern. Gerade im Jahr des Reformationsgedenkens biete ein gemeinsamer Ostertermin von westlichen und orthodoxen Ostkirchen die Chance, das ökumenische Miteinander zu verdeutlichen, erklärte die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland. Westliche und orthodoxe Kirchen berechnen den Ostertermin nach unterschiedlichen Kalendern. In diesem Jahr fällt er aber auf das gleiche Datum. Danach wird es erst 2025 wieder ein gemeinsames Ostern geben.
Soweit die Meldungen. Aus Schokolade, als Kuchenform, als Dekoration im Vorgarten und natürlich lebendig auf der Wiese neben jedem Schafstall. Lämmer sind kurz vor Ostern überall zu entdecken. Die enge Verbindung hat eine lange Tradition und steckt voller Symbolik. Entstanden aus dem Ritual, zum jüdischen Pessachfest ein Lamm zu schlachten, wurde es zum Sinnbild für den Opfertod Jesu. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt, heißt es in der christlichen Liturgie. Eine große Last für ein kleines Tier. Michael Hollenbach ist den Spuren des Lammes gefolgt.
Helmut Biermann ist Schäfer. Seit mehr als 30 Jahren züchtet er Schafe auf seinem kleinen Hof.
Wir sind jetzt hier in unserem Schafstall. Wir haben so circa jetzt 350 Lämmer und dann so 240 Mutterschafe, so in etwa. Das macht mir wirklich Spaß. Also ich könnte mir kaum vorstellen, was anderes zu machen. Ich bin gern bei den Tieren.
Nach 4-5 Monaten werden die Lämmer geschlachtet. Helmut Biermann hat viele muslimische Kunden. Die meisten stammen aber ursprünglich aus Serbien und Griechenland.
Hauptsächlich orthodoxe Christen, die ein Lamm brauchen. Bei den Deutschen ist das ja nicht so weit verbreitet, aber die essen grundsätzlich Lamm zu Ostern.
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Das Lamm ist in der christlichen Tradition so wichtig, weil es schon im Judentum so wichtig war und ist,
sagt der evangelische Kirchenhistoriker Christoph Markschies.
Das Pessachfest hat als zentralen Ritus das Schlachten eines Pessachlammes. Und da Jesus von Nazareth offenkundig im Zusammenhang eines Pessachfestes umgekommen ist und Jesus von Nazareth selber sein Leben in Zusammenhang mit diesem Passahlamm gedeutet hat, ist das jüdische Passahlamm auch für Christen ganz wichtig geworden.
Die Analogie zum Opfertod Jesu ist für den Berliner Professor offensichtlich.
Die frühen Christen waren ja alles Juden. Und die haben Jesu Todesschicksal wie einen Sündenbock gedeutet. Die waren der Auffassung, so wie wir einmal im Jahr einen Bock über die Klippe stürzen, so hat Jesus sich selbst für alle geopfert. Es ist nicht so, dass Gott gar seinen Sohn schlachtet, sondern dass Christen versuchen, das Todesschicksal Jesu mit dieser Sündenbock-Vorstellung und Gottesknechtsvorstellung zu deuten.
Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Die Metapher ist stark, als dass Jesus in der gleichen Stunde stirbt wie die Passahlämmer im Tempel.
Jochen Arnold ist evangelischer Theologe und Direktor des Zentrums für Gottesdienst und Kirchenmusik in Hildesheim.
Und damit wird gesagt, liebe Leute, ihr müsst jetzt Gott keine Opfer mehr bringen. Da ist jetzt einer gegangen und ein für alle Mal ist es jetzt erledigt, ist ausgeopfert.
Opfer gehören zu jeder Religion. Doch im Judentum und im Christentum, so Christoph Markschies, wurde der Opferkult eingestellt.
Also das Judentum, weil es keinen Tempel mehr gab in Jerusalem, den haben ja bekanntlich im Jahre 70 die Römer zerstört. Und dann hat das Judentum von einem Tag auf den anderen auf die Opfer verzichtet. Und genauso im Christentum, da ist gesagt worden, wir haben das einmalige Opfer Jesu Christi und es braucht keine weiteren Tieropfer mehr, was vielleicht ihre Attraktivität ausgemacht hat.
Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geblieben ist die Erinnerung an Pessach und an ein ganz besonderes Pessach, das Abendmahl. In beiden Feiern erinnert man sich an historische Pessachfeiern oder an die Feier, in der Jesus als das Lamm Gottes dargestellt wird, sich selber versteht.
Opfert sich das Lamm Gottes also selbst?
Christus muss sich nicht opfern und Gott verlangt auch kein Opfer im Sinne von Gott steht auf Blut, sondern Jesus Christus selbst fügt sich in sein Todesschicksal und deutet selbst sein Todesschicksal als einen Tod für die Sünden der vielen. Das versteht man eigentlich gar nicht.
Auch viele Christen verstehen das nicht. Nur die Hälfte der Evangelischen glaubt an Jesu Opfertod und die Auferstehung. Auch die Bedeutung des Osterlamms ist vielen nicht mehr bewusst.
Das Lamm steht als Symbol überhaupt für die Ereignisse von Karfreitag und Ostern. Meine Mutter pflegte am Ostersonntag ein wunderbares gebackenes Lamm auf den Tisch zu stellen. Die Grundvorstellung ist, dass man die sehr komplexen Zusammenhänge von Karfreitag und Ostern in einem klaren Bild darstellt.
Das Lamm hat Hochkonjunktur zu Ostern. Michael Hollenbach mit Hintergründen zur theologischen Bedeutung. Am Gründonnerstag wird der Papst wieder einigen Menschen die Füße waschen, so wie es Jesus der Überlieferung nach am Abend vor seinem Tod bei seinen Jüngern getan haben soll. Franziskus besucht für dieses symbolische Ritual Menschen am Rande der Gesellschaft, Gefangene, Kranke, Arme. Wieder eine Gelegenheit, bei der der Papst aus Südamerika unmissverständlich betont, dass es eine christliche Selbstverständlichkeit sein muss, sich um die Ärmsten zu kümmern. In Guatemala-Stadt, der Hauptstadt Guatemalas, versucht Pater Javier das jeden Tag. Die Armut dort wird immer stärker. Eines der gravierendsten Entwicklungshemmnisse ist die alltägliche Gewalt. Guatemala-Stadt hat eine der weltweit höchsten Mordraten und davon sind vor allem die Menschen in den armen Vierteln betroffen. Andreas Burke hat die Kirchengemeinde von Pater Javier besucht.
Noch kurz vor Beginn des morgendlichen Sonntagsgottesdienstes geben sich einige Frauen große Mühe, den Saal mit Farnen und Blumen zu schmücken. Wenig später sitzen über 300 Personen auf Plastikstühlen in der Kirche de San José in La Comunidad, einem armen Viertel im Osten von Guatemala-Stadt. Die meisten Männer tragen Sonntagsanzüge, einige Frauen dezente Kleider, ein wenig Schmuck und etwas mehr Schminke als sonst. Doch viele Schuhe sind schmutzig von dem Staub auf den Pfaden, die aus den tiefen Schluchten der Umgebung herauf zur Kirche führen.
Wir sind hier in einem Stadtteil, der als besonders gefährlich gilt. Ständig kommt es zu Gewalt und ich muss junge Menschen zu Grabe tragen, die ermordet wurden. Dann gehe ich hin und spreche ein Gebet. Was sonst kann man tun?
Der baskische Pater Javier Ateta kann seiner Gemeinde keine Hoffnung auf bessere Zeiten in dieser Welt machen. Zur Jahrtausendwende haben sich die Vereinten Nationen auf eine Reihe Entwicklungsziele geeinigt, unter anderem die Bekämpfung extremer Armut und die Reduzierung der Kindersterblichkeit. Guatemala gilt in Lateinamerika als das Land mit den geringsten Entwicklungserfolgen. 60% der Entwicklungsziele wurden nicht erreicht. Pater Javier hat einen besonderen Zugang zu Informationen über die Zukunft. Die Beichte erkennt den Gemütszustand der jungen Generation.
Viele Kinder sind zornig, weil ihre Familien so viel Elend erleben. Wenn ein Angehöriger ermordet wird, erschüttert das die Jüngsten tief. Aber man sieht es ihnen nicht an. Sie spielen Fußball und alles scheint normal. Sie unterdrücken ihre Gefühle. Doch sobald sie 15 Jahre alt sind, kommen diese Gefühle hoch und sie besorgen sich eine Pistole. Wir müssen ihnen beistehen und helfen, den Zorn anzunehmen und zu überwinden. Was können wir anderes tun? Ich weiß es nicht.
Die Sozialwissenschaftlerin Ninfa Alarcón sitzt in einem Büro der ODA, der Menschenrechtsorganisation des Erzbistums von Guatemala-Stadt.
In den besonders verarmten Außenbezirken prägt die Gewalt das Leben der Jugendlichen und der Kinder.
Die meisten Länder des Südens konnten in den vergangenen 2 Jahrzehnten bemerkenswerte Entwicklungserfolge erreichen. Doch in dem mittelamerikanischen Land Guatemala steigt die Kindersterblichkeitsrate und die Armut nimmt zu. Wieso? Eines der gravierendsten Entwicklungshemmnisse ist die alltägliche Gewalt. Guatemala-Stadt hat eine der weltweit höchsten Mordraten. Davon sind vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner der Armenviertel betroffen. Der staatliche Sicherheitsapparat ist zu schwach. Es gibt nicht genügend Polizisten und das Justizwesen ist vom organisierten Verbrechen korrumpiert. Was kann die Kirche in dieser Situation tun? Nicht viel, mein Pater Javier.
Die Kirche hier ist arm. Wir leben in Armut. Auch unser Erzbischof führt ein ärmliches Leben. Viele von uns gehen zu Fuß oder fahren mit dem Bus.
Aber ein paar Erfolge kann der Pater doch vorweisen. Zum Beispiel hat er ein Frühstücksprogramm aufgelegt. Jeden Tag bekommen 200 Kinder seiner Gemeinde eine ausgewogene Mahlzeit. Trotzdem wünscht sich Ninfa Alarcón, die Kirche würde mehr tun.
Sie hat noch immer einen großen Einfluss auf die Menschen, auf die Familien. Zum Beispiel kann die Kirche einiges erreichen, wenn sie das Thema der innerfamiliären Gewalt anspricht. Leider ist es hier noch immer üblich, dass schon die Kleinsten geschlagen werden. Das passiert zu Hause, dort, wo sie eigentlich beschützt aufwachsen sollten. Viele werden auch sexuell misshandelt von Stiefvätern, Onkeln, Großvätern oder auch von den eigenen Vätern. Da muss die Kirche offene Worte sprechen.
Pater Javier sagt, er tue, was er kann. In seinen Predigten spricht er immer wieder davon, wie wichtig eine gewaltfreie Erziehung ist. Aber er weiß, dass das nicht reicht.
Die Wahrheit ist, wir können nicht viel mehr tun, als hier zu sein. Wir können präsent sein. Wir tun, was in unserer Macht steht.
Andreas Buke berichtete aus Guatemala-Stadt. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. In unserer Reihe Forum am Sonntag hören Sie heute die Sendung Das Drama der Entscheidung, warum Spätabtreibung ein Tabuthema bleibt. Um 17.05 Uhr hier auf NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.